Starten wir mit dem Wort, wie immer, mit Gebet, hineintauchen. Papa, danke, dass du uns liebst. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist, unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, Vater, dass du uns liebst. Danke, Jesus, dass du uns auch liebst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns auch liebst. Danke, dass vom Himmel nur Liebe für uns gibt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Danke, Papa, dass du uns frei gemacht hast am Kreuz. Danke, dass der Preis bezahlt ist. Danke, dass der Schuldschein getilgt ist am Kreuz, und zwar zu 100%. Es ist nichts mehr übrig, wo uns irgendjemand anklagen könnte. Danke, dass wir dir gehören. Wir sind dein Erbteil. Wir gehören dir. Halleluja. Papa, danke, dass ich mit demselben Samen wiedergeboren bin, wie Maria schwanger wurde. Ich bin nicht adoptiert. Ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Ich habe dieselbe DNA. Danke, dass du mich durch deinen Heiligen Geist wiedergeboren hast. Danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass ich Erbe bin. Danke, dass mir alles gehört. Danke, dass ich immer mündiger werde, weil ich immer mehr hineinreife in die Mannesreife. Danke, dass du mich weiser machst als alle meine Lehrer. Danke, dass ich der Kopf bin und nicht der Schwanz. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass du in mir lebst. Und die Bibel sagt, dein Wort sagt, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und dein Wort sagt, wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Ich stehe im Leben, ich stehe im Glauben. Halleluja, mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Und alles, was bewirkt, was mir nicht wohl geht, das geht jetzt weg in Jesu Namen. Ist unter meinen Füßen. Ich herrsche im Leben an Christi statt. Jede Emotion, jeder Gedanke, jeder Angriff, jedes Blutsopfer ist jetzt unter meinen Füßen, weil ich zu Christus Jesus gehöre. Ich bin frei gemacht zu jedem guten Werk. Jetzt, heute und hier. Halleluja. Halleluja. Alles unter meine Füße. Ich herrsche im Leben. Halleluja. Danke, Jesus, für Herrschaft. Danke für Autorität. Danke für Vollmacht. Und danke, Jesus, dass du willst, dass wir in diese Mannesreife kommen und aus dieser Mannesreife raus herrschen. Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Fühlst du dich geliebt heute Morgen?
Ja.
Wenn nicht, änders. Triff eine Entscheidung. Du bist geliebt vom Vater, immer. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Der Vater liebt dich. Aber nicht immer kommt die Liebe an, gell? Ich weiß, dass Barbara mich liebt. Aber das spüre ich nicht 24 Stunden lang. Ich laufe nicht durch mein Leben, mach, oh, Bärbel, lass nach, ich halte es nicht mehr aus, deine Liebe ist so stark. Nein, das spüre ich nicht immer, aber ich weiß es. Warum weiß ich das? Weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Bärbel mich liebt. Und genauso weiß ich, dass der Vater mich liebt. Und es ist wichtig für uns, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Amen. Leute, wenn wir nicht wissen, dass wir geliebt sind, dann fällt es uns schwer oder schwierig, andere zu lieben. Wenn unser Liebesakku nicht voll ist, das wird schwierig, andere zu lieben, gell? Und die ganze Bibel ist voll von Bibelversen, wo wir andere lieben sollen. Gute Frage, gell? Nächstes Thema. Thomas, mach das nächste Thema. Mach weiter, schlag einmal um. Nee, ist herausfordernd, gell? Und manchmal denke ich so in meinem Verstand, Gott, meinst du das wirklich ernst, dass wir alle Menschen lieben sollen? Wirklich alle? Den auch. Und die? Und den? Hast du dich auch schon mal gefragt, ob Gott es so ernst meint? Ich glaube, Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Er meint es genau so. Eigentlich bin ich doch recht froh, dass in der Bibel steht, Jesus starb für alle. Stell mal vor, da wird stehen, Jesus starb für alle, außer. Und dann würde eine Aufzählung kommen. Das wäre ja eine Katastrophe, oder? Weil irgendwo in dieser Aufzählung wärst bestimmt du nicht dabei. Weil wir alle versagen mannigfaltig. Wir alle lügen noch. Wir alle betrügen noch. Wir alle folgen noch unserem Ego. Wir alle treten manchmal das Wort mit Füßen. Wir kennen die Wahrheit und machen es trotzdem. Wir wissen, Jesus liebt uns, und wir machen trotzdem Dinge, die ihm wehtun. Wenn man jemand liebt, wenn man ihn wirklich liebt, möchte man nichts tun, was ihm wehtut. Weil man versetzt sich in den anderen rein. Und dann spürt man, boah, das wird ihm ja voll wehtun. Hilft uns das, Entscheidungen zu treffen? Sich manchmal in den anderen rein zu versetzen, was würde dem anderen wehtun? Wenn manche Ehepaare darüber nachdenken würden, wie es dem anderen gerade geht, wenn sie fremdgehen, dann würden sie es wahrscheinlich nicht tun. oder viele andere Dinge mehr, wo wir herausgefordert sind, ein Leben als Christ zu leben. Das Leben als Christ ist unmöglich. Menschlich unmöglich. Es geht nicht. Ich habe es menschlich versucht, so Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, naja, ich probiere es mal ohne Christus. Ich würde es so nicht nennen und so auch nicht zugeben in dem Moment, aber wo ich gedacht habe, ja, ich habe jetzt schon so viel verstanden und so viel erkannt, ich mach mal. Und da kommst du ganz, ganz schnell an ein Limit, wo du merkst, boah, mir geht gerade die Hutschnur hoch, ich könnte gerade, wenn ich dürfte. Und dann merkst du so, boah, da ist noch viel Thomas in mir drin. In dir auch? Mit deinem Namen ist viel von dir noch in dir drin? Wir gehen durch einen Prozess der Veränderung. Römer 8, Vers 28 sagt uns, dass alle Dinge denen zum Besten dienen müssen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also wenn ich dich fragen würde, ob alle Dinge, die jemals in deinem Leben waren, dir Freude bereitet haben, ob alle Umstände, die jemals in deinem Leben waren, ob die toll waren, ob die gut waren, oder wenn ich fragen würde, möchtest du bestimmte Zeiten nochmal erleben? Ich glaube, wir alle wären schnell dabei, wo wir sagen, ach nee, muss nicht nochmal sein. Muss ich nicht nochmal durch. Aber wisst ihr, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Die Früchte wachsen immer im Tal. Wir wollen aber alle auf dem Gipfel des Erfolges sein. Aber die Früchte wachsen im Tal. Alle Menschen, die von Jesus verändert wurden, sind durch harte Prozesse durch. Durch steinharte Prozesse. Und wenn sie bei Jesus geblieben sind, Jesus sagt so oft, wer aus hat bis zuletzt, wer aus hat bis zuletzt, wer aus hat bis zuletzt. Mir gefällt diese Aussage auch nicht, die ärgert mich manchmal. Wo ich denke, ja, der hat gut reden, der sitzt im Himmel und ne, hat gut reden. Und ich muss hier durch die braune Masse. Aber wisst ihr, dass Jesus vor uns wirklich alles erlebt hat, was man erleben kann? Er hat es sogar so kompakt erlebt, wie in einem Konzentrat. Er hat in 33 Jahren alles erlebt, was man erleben kann an Herausforderungen, an Beleidigungen, an Verletzungen, an Verleumdungen, an Verrat, an Schmerzen. Und es hat ihn nicht verändert. Er blieb, wer er war. Was verändert uns? Verändert uns das Böse, verändert uns das Gute, verändert uns Sturheit, verändert uns Vergebung. Was wirkt in unserem Leben? Ich gebe euch ein Zeugnis. Mein Enkel ist ja geboren worden vor kurzem. Und ich habe 9 Monate lang nichts empfunden. Nichts. Ich habe weder Freude empfunden, noch habe ich Liebe empfunden. Ich habe nichts empfunden. Wenn Leute mich gefragt haben, auch hier, freust du dich? Ich wollte schnell sagen, nein, denn ich habe keine Freude gespürt. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas ist mit mir passiert in den letzten Monaten und Jahren. Ich bin hart geworden. Mein Herz ist hart geworden. Ich habe eine Schutzmauer aufgebaut, dass mich niemand mehr verletzt. Ich lasse niemand mehr an mich ran. Es tut mir zu weh. Ich habe hier zu viel erlebt in 15 Jahren. Ich habe in 35 Jahren Christsein zu viel erlebt. Zu viel an Verrat, zu viel an Dingen, die nicht gut waren. Und ich habe gemerkt, irgendwann, ohne es zu merken, habe ich eine Entscheidung getroffen. Mich verletzt keiner mehr. Und ich bin wie ein Roboter durchs Leben. Immer muss ich meine Sachen euch erzählen. Ich habe heute Morgen mehrmals gewählt und gesagt, Herr, ich möchte es nicht erzählen. Jetzt bin ich wieder dabei, lass wieder die Hose runter, wie immer. Aber wenn es dir dient, dann ist es gut. Und ich habe gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht mehr. Kennst du das? Dann hat Vanessa mir so ein Ultraschallbild geschickt, wo die Schnute drauf war und das Näschen. Da habe ich mich in das Bild verliebt. Dann habe ich gemerkt, oh, irgendwas ist ja doch berührt in mir. Aber es war noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch kam erst, wo ich den Kleinen 10 Minuten lang im Krankenhaus auf dem Arm gehabt habe. Aber die ersten 10 Minuten war es so wie so ein Paket, wie so eine Puppe. Und ich habe gedacht, boah, ich brauche dringend Heilung, brauche dringend Befreiung. Ich brauche dringend mal wieder ein paar Liter Öl vom Heiligen Geist auf meinem Herz. Du auch? Und ich versuche immer noch zu analysieren, ich bin auch noch nicht durch. Wir Menschen erleben vieles, vieles. Manche sagen zu mir, schreib doch mal ein Buch, was hier alles war. Glaubt ja sowieso keiner. Was hier an Versprechungen war und was wir, wie viele Leute hier waren, allein in den letzten 15 Jahren. Was die mir alles versprochen haben, wie sie zu mir stehen. Und immer habe ich kurze Zeit darauf ein Messer im Rücken gehabt. Das macht Spaß, gell? Und ich wundere mich, warum ich noch da bin. Ich wundere mich, warum ich noch weitermache. Ich habe Jesus ein Versprechen gegeben. Hast du Jesus auch ein Versprechen gegeben? Ich habe ihm versprochen, Jesus, wenn du nicht sagst, ich soll aufhören, werde ich nicht aufhören. Und der Heilige Geist erinnert mich öfters an dieses Versprechen. Und wenn ich im Fleisch bin, denke ich, Mann, warst du doof, warum hast du das gemacht? Geht es dir manchmal auch so? Wenn ich im Geist bin, denke ich, Gott sei Dank, nimmt Gott dieses Versprechen ernst. Wenn du in die Ehe gehst, machst du ein Versprechen, in guten wie in. Das vergessen die meisten. Der Satz ist so, ja, schlechte Tage, davon war nicht die Rede. Doch, doch. Ja, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht. Als du dich bekehrt hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, werde Herr in meinem Leben, was ist denn da passiert? Du hast die Kapitänsposition verlassen, auch von deinem Lebensdampfer, und hast gesagt, Jesus, geh ans Steuerrad. Oh, wenn der Eisberg kommt und stürmische Gewässer, sagen wir, Halleluja, geht's mir gut, Jesus ist am Steuerrad. Und dann fahren wir so in ruhige Gewässer, so an der Karibik entlang, bei den Bahamas. Und wir denken, Jesus, halt mal an, ich würde gerne mal darüber und mal da so. Und Jesus sagt, nee, wir fahren nur vorbei. Und dann kommen die Gedanken. Der Typ geht mir auf die Nerven. Immer macht er, was er will. Steuerrad, er ist der Kapitän. Ja, ich weiß schon. Gell? Unser Fleisch. Die Zeiten kenne ich auch in der Ehe. Wenn Bärbel macht, was ich will, oh, ist das toll, ich habe so eine tolle Frau. Wenn Bärbel dann ihre Meinung sagt, was erlaubt sie sich? Kennt ihr das? Unser Fleisch, so am Arbeiten ist. Epheser 3 ab Vers 14 in Luther. Epheser 3 ab Vers 14 in Luther. Da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Leute, unser ganzes Leben dreht sich um diesen Vers. Beuge ich meine Knie? Tue ich es gern? Tue ich es freiwillig? Tue ich es automatisch? Oder bleibe ich stehen und sage, Gott, du hast das Recht auf meinen Willen. Segne meine Bescherung. Wenn alles gut läuft, Halleluja, ist Christsein schön. Aber wenn du immer wieder verraten wirst, im Stich gelassen, verleumdet oder alle möglichen Dinge, die es gibt, die gibt's. Hat es Jesus auch erlebt? Wurde Jesus verraten, im Stich gelassen, verleumdet? Der weiß genau, wie du dich fühlst. Und ich kann mir so ein Stück weit vorstellen, wie Jesus sich gefühlt hat. Menschen werden uns immer und immer wieder enttäuschen. Immer und immer wieder. Vor ein paar Monaten habe ich euch gesagt, dieses Leben ist eine endlos Aneinanderreihung von Enttäuschungen und Verletzungen. Könnt ihr euch erinnern? Und das ist die wirkliche Baustelle. Wenn wir von Party zu Party gehen, von Hochzeit zu Hochzeit, von Geburtstagsfest zu Geburtstagsfest, ist alles toll. Das kann jeder, das ist keine Herausforderung. Das kostet uns keinen Preis, das kostet keine Arbeit. Arbeit kostet es uns, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden, wenn Menschen sich genauso verhalten, wie wir es nicht erwartet haben. Und dann gibt es da noch eine Steigerung, nämlich von den Leuten, die in der Welt sind, zu den Christen in der Gemeinde oder in deinem Leben. Wenn die dich enttäuschen, wenn die dich verletzen, wenn die dich angreifen, wenn die dich... Das tut weh, gell? Weil da hat man gar keine Lust zum Vergeben, da hat man überhaupt keine Lust irgendwie, da ist das Gnadenkonto schon leer, bevor es losgeht. Ist das nicht eigentlich unverschämt, was Gott von uns verlangt? In diesem Leben Menschen loszulassen, die uns verletzt haben, Menschen zu vergeben, die uns wehgetan haben. ich sag mal, einfach ganz salopp in der Liebe bleiben. Egal was passiert, wir bleiben in der Liebe. Da komme ich an Grenzen bei mir, du auch? Wo ich mir nachdenke und mache, Wisst ihr, Christsein ist nicht einmalig eine Entscheidung treffen und dann leben wir weiter wie vorher und wärmen sonntags einen Stuhl und machen halt ein nettes christliches Grinsen im Gesicht. Sondern Christsein bedeutet Jesus nachfolgen. Herr, ich werde sterben für dich, ehe der Hahn kräht. Durch diesen Prozess gehen wir alle. Keiner will das, keiner möchte das. Aber wenn du am Ball bleibst, dann wirst du der Beste, um deine Brüder zu stärken. Was sagte Jesus zu Petrus? Wenn du dich dereinst bekehrst, mit anderen Worten, wenn dein Leben mir gehört, wenn dein Leben anfängt, mir zu gehören, nicht mehr du die Entscheidungen triffst, sondern ich. Wenn ich der Kapitän werde in deinem Leben, das war erst nach dem Kreuz möglich, die Wiedergeburt. Wenn du dich dereinst bekehrst, dann schäm dich für alle Zeit, weil du mich dreimal verraten hast, hat es Jesus gesagt. Er hat gesagt, geh und stärke deine Brüder. Der Mensch, der mal ganz unten war, ist der beste Berater für dich, wenn du unten ankommst. Ist der beste Berater für dich, um dir zu sagen, hey, davon stirbt man nicht. Jesus ist immer noch derselbe. Das Einzige, was mir hilft, ist immer wieder auf Jesus zu schauen und sagen, Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Nicht Menschen, nicht eine Denomination, nicht eine Kirche, nicht eine Organisation, nicht ein Gebäude, nicht irgendwelche anderen Spielchen, sondern Jesus, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Deshalb beuge ich meine Knie. Beugen wir unsere Knie. Wisst ihr, es gibt Christen, die können viel erzählen. Die können prophezeien, die haben Gaben, die können machen und tun. All das beeindruckt mich wenig. An den Früchten erkennt man, ob jemand wirklich Jesus liebt. Ich merke für mich, ich muss mich verändern. Ich bin hart geworden. Es gibt so viele Dinge, die touchen mich nicht mehr. Ich bin hart geworden. Ist das gut? Nee, ist kein guter Prozess. Kannst du mir dabei helfen? Wenig. Mit Gebet, ja. Aber ich muss meine Knie beugen. Es nützt mir nichts, wenn du deine Knie für mich beugst. Ich muss meine Knie beugen. Ich muss sagen, Jesus. Gerade haben wir gesungen, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich habe mich gefragt, will ich das wirklich? Willst du es? Wenn du die erste Liebe nie gekannt hast, dann bemühe dich drum. Such danach, forsch danach, wo die erste Liebe zu finden ist. Unser Herz, wenn es hart geworden ist, werden uns andere egal. Es wird alles gleichgültig. Du lebst wie ein Roboter. Du spürst nichts mehr. Kennt ihr das Lied Hurt? Wie heißt er, was gesungen hat?
Johnny Cash.
Danke, Martin. Johnny Cash. Und da singt er, ich brauche eine Nadel, um mich zu pieksen, zum Sehen, ob ich überhaupt noch was spüre. Ich hoffe, wir brauchen die Nadel nicht, um uns zu pieksen, zum Sehen, ob wir noch was spüren. Warum sagt euch heute Morgen der Herr das alles? Weil er euch lieb hat. Weil er euch so sehr lieb hat und weil er möchte, dass ihr frei seid. Man hört so viel Predigen über den Teufel. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Dein Innerstes ist noch nicht besiegt. Haben euch die Predigten, die letzten beiden, speziell gut getan, über die Seele rauszufinden, was los ist in euch? 2, 3. So wichtig, dass wir wissen, wo die Baustelle ist. So wichtig, dass wir wissen, wo die Baustelle ist. Wenn der Untergrund nicht fest ist, nützt uns nichts, wenn wir Stützmauern hinbetonieren. Wir müssen den Untergrund als erstes analysieren und sagen, ist er tragfähig? Passt es? Ist das ein Ort, wo ich was bauen kann? Oder ist es Sand? Oder Geröll oder Kies? Darauf kann man nichts bauen. Schwierig. Ist nicht tragfähig. Unser ganzes Christsein, unser ganzer Glauben muss auf der Liebe gebaut sein, gegründet sein. Alles andere wird Religion. Alles andere wird, ich nenne sie immer christliche Zombies. Das sind super ausgebildete Nannies, Kindermädchen, super ausgebildete Kindermädchen, aber die haben keine Liebe für die Kinder. Würdest du so eine wählen, wenn die sich bei dir vorstellt und du ein Kindermädchen suchst? Würdest du sagen, oh, die hat lauter Zertifikate, die hat jede Ausbildung dieser Welt. Ja, aber die mag keine Kinder. Na, mach doch nichts. Das lernt sie noch, wenn sie mit meinen Kindern zusammen sind. Oder würdest du sagen, ich nehme lieber eine Studentin, die ist so lieb, aber die hat überhaupt keine Nachweise, die hat überhaupt keinen nichts vorzuweisen, was sie, für was wird sie sich entscheiden? Was glaubt ihr, wie der Vater ist? Wird der Vater sagen, oh, ich schicke meine super ausgebildeten Leute zu den Menschen dieser Welt, aber die haben keine Liebe für die. Was kommt denn dabei raus? Da kommt ja nichts Gutes dabei raus. Wenn wir kein Mitleid mehr haben, wenn wir keine Freude mehr haben, wenn wir kein Erbarmen mehr haben, dann wird's hart, gell? Dann wird's hart. Schauen wir nochmal ins Wort. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Heiligkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen gestärkt werden. Wie funktioniert es? Erster Schritt ist auf die Knie gehen. Wenn wir wirklich von ganzem Herzen in unserem Kämmerlein, zu Hause, wo uns niemand sieht, auf die Knie gehen und sagen, Papa, hier bin ich, so wie ich bin. Dann passiert es. Er gibt uns neue Kraft, er stärkt uns, sein Heiliger Geist ist aktiv. Leute, das ist das, was wir brauchen. Und das ist, was die Menschen brauchen, die mit dir in Kontakt kommen. Kommen Menschen mit uns in Kontakt? Jeden Tag. Wenn wir Härte ausstrahlen, Lieblosigkeit oder Ungeduld, weil wir keinen Nerv mehr haben für niemand, wird das Evangelium zu erzählen schwierig. Ich habe neulich mit einem Bruder aus Amerika geschrieben, der sehr verletzt ist. Und auf Facebook teilt er lauter so Bildchen, christliche Bildchen, warum alle anderen Christen, nehmen wir mal das Wort, schwierig sind. Ich habe dann mit ihm geschrieben, sage ich, Bruder, was ist denn los? Ja, das und das ist vorgefallen, der hat mich so verletzt. Verletzung ist immer die Chance, von Gott in Vergebung zu gehen. Hast du gelernt, wie Vergebung funktioniert, wirst du beim nächsten Mal was machen? Vergeben. Du wirst wieder vergeben und wieder vergeben. Und je mehr du gelernt hast, in der Vergebung zu leben, desto schneller funktioniert es. Und wenn du dann richtig gut geworden bist, bist du ein Meister, dann musst du nicht mehr vergeben, weil du lebst im Geist. Und dein Geist ist nicht, wer weiß es noch? Nicht verletzbar. Der Martin ist der Einzige heute Morgen, der da ist, oder? Seid ihr auch noch da? Dein Geist ist nicht verletzbar. Wenn du im Fleisch wandelst, bist du immer verletzbar. Bist du im Geist, bist du nicht mehr verletzbar. Mein Fleisch will die Knie nicht beugen. Oh, mein Fleisch, oh, liebe Leute. Dein Fleisch, Aber mein Geist will. Meinem Geist fällt es leicht. Mein Geist hat Bock, mein Geist freut sich, die Knie zu beugen. Wenn du aber immer in der Verletzung bist, kommt die nächste Verletzung und noch eine Verletzung und noch eine Verletzung. Ich habe 20 Jahre lang alle 2 Jahre den Arbeitsplatz gewechselt. Ich habe mich immer von null hochgearbeitet zu irgendwas, zum Vorarbeiter oder was auch immer. Dann gab es einen Knall, buff, und dann habe ich gekündigt oder bin gekündigt worden. Und irgendwann habe ich gebetet, wie man halt betet als Christ, oh Herr, du siehst die ganzen netten Vorgesetzten und die tun mir alle weh und immer wieder. Und dann hat Gott mir gesagt, du bist das Problem. Oh, da freust du dich. Da freust du dich. Ich habe mir nichts sagen lassen, ich war rebellisch. Meine Ansicht war, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Das war mir aber nicht klar, weil ich dachte, ich weiß so viel, ich kann so viel. Und ich bin von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung. Warum gehen wir im Leben von Verletzung zu Verletzung? Weil Gott es liebt, wenn er sieht, dass du verletzt bist. Weil er dir ständig Leute schickt, die dich verletzen. Nein. Schon mal so einen Tierfilm gesehen in Afrika, wo ein Tier eine Wunde hat. Eine äußerliche. Was passiert denn da ganz schnell? Wer weiß, was passiert denn da? Wer kommt denn da? Fliegen. Danke. Und was legen die da rein?
Eier.
Leute, im Geist ist es genau dasselbe. Der Teufel riecht deine Verletzung und er schickt seine Fliegen, die dir Eier reinlegen. Und ich nenne das immer im Englischen unfinished business. Nicht erledigte Arbeiten. Du kennst es von zu Hause. Deine Frau sagt, trag den Biomüll raus und du sagst, es ist noch Zeit. Schatz, schalt die Geschirrspülmaschine ein. Es ist Sommer, 30 Grad. Schatz, es ist noch Zeit. Am nächsten Tag machst du die Tür auf und fällst rückwärts fast um, weil es so nach Zitrone riecht. Und weil da plötzlich Tiere aus deinem Biomüll krabbeln. Es gibt so Momente, die wir verpasst haben und wir wundern uns, dass es schlimmer ist wie vorher. Stimmt's? Sind wir ehrlich heute Morgen miteinander? Und im Geist ist es genauso. Frag dich, wenn Dinge immer und immer und immer sich wiederholen, da ist unfinished business in deinem Leben. Frag den Heiligen Geist. Er wird es dir sagen, wo. Ich bin sogar sicher, dass die meisten wissen, wo ihr unfinished business ist. Wo die nicht bearbeitete Baustelle ist. Und du hast wie so eine Neonreklame und dann kommen genau diese Leute immer wieder in dein Leben. Schon mal festgestellt. Die dich genau wieder verletzen. Frauen kommen immer zu Typen, die sie ausnützen. Und die versprechen ihnen das Blaue vom Himmel, es ist der Kavalier, der Gentleman, er hält mir die Türe auf, bis er hat, was er will, die drei Buchstaben. Und dann auf einmal entwickelt sich alles rückwärts. Und man fragt sich, warum? Ja, Jesus will das nicht, dass wir so leben. Jesus möchte, dass wir frei sind. Wollen wir frei sein? Freiheit kostet immer einen Preis. Freiheit kostet einen Preis. Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Der Teufel möchte dich immer ganz schnell umtopfen. Von einem Töpfchen ins nächste, aber möchte nie, dass deine Wurzeln tief werden. Wenn deine Wurzeln tief werden sollen, musst du am selben Platz stehen bleiben. Durchhalten. Vergeben. Nicht weglaufen. Nicht wegrennen. Nicht alle zwei Jahre kündigen. Wenn du willst, dass deine Wurzeln tief werden. Oder ich sag's mal so, wenn du groß wachsen willst, musst du zuerst in die Tiefe Wurzeln ziehen. Jedes Hochhaus, was gebaut wird, wird erst mal eine ganze lange Zeit in die Tiefe gebaut, bevor man in die Höhe baut. Da sieht man jahrelang nichts. Man denkt immer, was machen die da unten im Loch? Die bauen ein Fundament. Fundament bauen, sieht man keine Frucht. Und Jesus macht das auch in unserem Leben. Er baut ein tiefes Fundament. Und dann kann er mit dir in die Höhe. Der Teufel möchte dich immer entwurzeln. Immer raus, immer raus, immer raus. Sodass du nirgends richtig dazugehörst. Und ein Baum oder ein Pflänzchen im Topf, irgendwann sind die Wurzeln am Ende. Die können nicht mehr weiter. Und das möchte der Teufel in unserem Leben. Und hier heißt es, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Und jetzt kommt's, wozu? Damit in Vers 18, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und hier kommt's zum Geist. Länge, Breite, Höhe. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Das kann man berechnen. Die Tiefe kann man nicht berechnen. Wie tief liebt mich Bärbel? Versuch's mal auszurechnen. Wie tief liebt dich Gott? Versuch's auszurechnen. Es geht nicht. Das kannst du nur versuchen zu greifen im Geist. Und das, was Jesus will, er will, dass wir von dieser dreidimensionalen Welt wegschauen, Länge, Breite, Höhe berechnen, sagen, oh, am Sonntag war ich aber berührt. Ja, jetzt ist aber Montagmorgen. Oh, ich sehe gleich meinen Chef wieder. Oh. Du bist aber immer noch Montagmorgens genauso geliebt wie sonntags morgens im Gottesdienst. Du musst eine Entscheidung treffen. Und sagen, ich bin geliebt. Ich bin mit derselben Liebe immer noch geliebt. Die Woche habe ich so viele Lieder gehört und ein paar Predigten aus Amerika und habe gedacht, ständig sagen sie, I am adopted. Ich bin nicht adoptiert. Ein Kind, was adoptiert wird, hat eine andere DNA wie die Eltern. Und es ist gut, Kinder zu adoptieren. Aber ich habe nicht eine fremde DNA. Ich habe dieselbe DNA wie Jesus Christus. Ich heiße Thomas Christus. Ich bin nicht adoptiert. Versteht ihr das? Es gibt so viele Dinge, die in der Christenheit drin sind, die man einfach so nachsingt und nachplappert, ohne drüber nachzudenken. Ich weigere mich zu bekennen, ich bin adoptiert. Ich bin nicht adoptiert. Das ist lieb gemeint. Ich weiß, wie die es meinen, aber das ist nicht die Wahrheit.
Amen.
Amen. Ich gehöre Christus Jesus. Das haben wir am Anfang gebetet. Ich bin mit dem gleichen Heiligen Geist wiedergeboren worden, wie Maria schwanger wurde. Gott hat mir nichts vorenthalten. Leute, das ist Verantwortung. Vers 19. Und auch die Liebe Christi erkennen könnt, es ist möglich, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Gott wünscht sich das, dass wir die ganze Fülle Gottes erlangen. Wenn du so Sendungen anguckst von Leuten, die Woche wieder so einen Typ gesehen, der irgendwelche Tiere erforscht im Dschungel von Brasilien, da schon seit 30 Jahren, was weiß ich, die Schmetterlinge und die Käfer jagt und sich freut, wenn er einen Unentdeckten trifft. Und ich denke mir, wow, wenn der vor Gott steht, Gott wird nicht sagen, ach, du hast die Käfer entdeckt, die kannte ich schon, ich habe sie nämlich gemacht. Der wird sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht, verschwendet, weggeworfen für sinnloses Zeug. Sportler, wenn ich die beobachte, wie das ihr Leben ist. Ich bin nicht gegen Sport, habe ich nicht gepredigt. Aber wenn das deine Nummer eins ist, dein Sinn in deinem Leben, frag dich mal, was zählt bei Gott? Gott sagt, am Ende muss jeder, auch wir, alle Werke auf einen Altar legen und darf ichs Feuer. Holz, Heu und Stroh wird verbrennen, Gold, Silber und Edelsteine bleiben. Wir haben eine Verantwortung, Schätze zu sammeln für die Ewigkeit. Das ist Herausforderung. Und ich denke oft, was soll da denn alles in meinem kleinen Leben? Bin doch der kleine Thomas. Schon schaue ich wieder auf mich. Wenn ich auf mich schaue, funktioniert das nicht. Ich muss sagen, Gott, was hast du für mich? Schick mir heute die Leute über den Weg, die du mir über den Weg schicken willst. Mach du heute, was du machen willst. Da kommen manchmal Dinge raus, wo du denkst, du liegst abends im Bett und denkst, brauche ich aber nicht jeden Tag. Aber Gott sagt, gut gemacht. Wir sind Überwinder. Wenn es nichts zum Überwinden gibt, warum sind wir dann Überwinder? Stimmt's? Wir haben Herausforderungen, wir überwinden die. Und wir merken, wenn wir treu bleiben, wir überwinden die Dinge. Und nächstes Mal geht es noch leichter, noch leichter, noch leichter, noch leichter, weil wir wissen, davon stirbt man nicht. Der Teufel muss bei allem, was er tut, zum Vater um Erlaubnis bitten, ob er das in deinem Leben tun darf. Alles andere ist illegal. Hast du das gewusst? Der Teufel kann dich nicht einfach so angreifen, es geht nicht. Es geht nicht. Es gibt auch Ursachen für Krankheit, das wissen wir, Unvergebenheit, viele Leute, die nicht vergeben wollen, haben Rückenschmerzen, Leute, die dauernd in der Bitterkeit sind, im Streit, die haben Magenschmerzen, all diese Dinge kennen wir. Leute, die sich vor Gott nicht beugen, haben oft Knieschmerzen und so weiter, also das kann man endlos. Aber wenn wir bereit sind, mit Jesus zusammenzuarbeiten, dann haben wir Erfolg. Und Erfolg bei Gott ist immer anders wie bei uns. Gott schickt dich manchmal zu diesen unbedeutenden Leuten. Ich habe euch dieses Zeugnis erzählt und ich erzähle es euch nochmal. Und wenn ich schon 10-mal erzählt habe, ist mir es egal. Weil es mich am meisten beschäftigt. Wahre Geschichte. Prophet sitzt in Amerika am Airport. Gott sagt zu ihm, diese Maschine wird in einer Stunde abstürzen. Und es werden alle sterben, die da gerade reingehen. Und du gehst jetzt zu dieser einen Frau und gibst ihr das Evangelium. Boah, ich habe das vor 25 Jahren oder so zum ersten Mal gehört. Ich bin auf meinem Stuhl gesessen. Oh, da war noch viel Thomas und wenig Christus. Und ich habe so gedacht, ich habe mir das so vorgestellt. Ich bin ja schon oft in meinem Leben geflogen. Du sitzt da, du siehst, da kommt einem ein Baby, das ist eine Woche alt. Du siehst da kleine Kinder, du siehst da, was weiß ich, 200, 300 Leute, die gleich in den Flieger gehen und Gott sagt, der wird abstürzen. Gott kann solche Sachen nur mit Leuten machen, die sich selbst gestorben sind. Er kann es nicht mit Leuten machen, die sich nicht selbst gestorben sind, weil die werden mit Gott diskutieren. Boarding ist in 40 Minuten. Das heißt, in 40 Minuten sind alle Leute in diesem Flieger drin. Dann kannst du nicht sagen, ja, jetzt diskutieren wir. Gott, warum? Das sind die schwierigsten Christen für Gott, wenn sie anfangen, warum? Warum stürzt das Flugzeug ab? Können wir nicht sehen oder den oder den? Gott hat dir nicht gesagt, ich gebe dir jetzt eine Information und dann diskutiere mit mir. Wir lieben das aber, weil wir denken, wir wissen es besser. Können wir einfach Gott vertrauen und sagen, okay, Herr, Auftrag, diese eine Frau. Und er ging hin, hat der einen Frau das Evangelium erzählt und die hat sich bekehrt. Errettet. Eine vom ganzen Flieger. Und er sitzt am Airport und sagt, boah, ich saß da, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nach knapp einer Stunde kommt die Nachricht. Das sind ja überall in Amerika Bildschirme, überall ist Fernsehen. Überall, hast du keine Ruhe. Kommt der Absturz. Da kannst du mit niemand drüber sprechen. Du kannst nicht zur Polizei gehen und sagen, ich wusste das. Schon vor einer Stunde sagen, ah, kommen Sie mal mit. Haben Sie eine Bombe platziert? Wer sind Sie? Du kannst mit niemand drüber reden. Du kannst ja nicht vor die Gemeinde stehen und sagen, das Flugzeug ist abgestürzt, ich wusste das vorher. Da klingelt es nachher an deiner Türe. Da kommen ein paar nette Jungs vorbei und haben ein paar Fragen. Du musst es für dich behalten. Und bist du danach dann immer noch derselbe wie vorher? Kannst du sagen, mir geht es immer noch so gut wie vorher? Seht ihr, wo Gott mit uns hin will? Ich nenne euch nur das Beispiel, weil du spürst jetzt schon in dir, was da alles aufsteigt, was da alles aufploppt, was da alles hochkommt. Welche Emotionen, welche Gedanken, welche Zweifel, welche Fragen. Merkt ihr das? Aber all das hat mit einem Christ, der seine Knie gebeugt hat, nichts zu tun. Du sagst, Herr, du bist der Kapitän, mach du. Du kannst mit Gott immer diskutieren, immer. Du kannst es aber auch lassen. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Wo ich jetzt in Amerika war, hat mir meine Telefongesellschaft 47 Euro abgebucht. Geklaut, Betrug, weil ich in Amerika telefoniert habe. Ich habe gesagt, ich habe nicht telefoniert, ich hatte eine eSIM. Und die habe ich vorher eingeschaltet. Das kann nicht sein. Ja, Sie haben telefoniert, wird abgebucht. Ich habe so einen Zorn gehabt, da ich gesagt, jetzt wechsle ich. Habe ich gekündigt, habe ich rumgeguckt. Ich brauche kein neues Handy. Ich wusste jemand aus der Gemeinde, der braucht ein neues Handy. Dann habe ich gedacht, ich guck mal, was es so gibt. Dann habe ich eins gefunden, was recht günstig ist, war 10 Euro mehr als ohne Handy. Aber ich dachte, das kriege ich so finanziell gerade noch hin. Habe ich da angerufen, sage, hey, willst du ein Handy? Oh, ich würde mich riesig freuen. Sag ich, du, ich glaube, ich mache das. Okay, machen wir. Also, freust du dich? Ja. Dann habe ich so ein Krummeln im der Magen gegen. Kennt ihr das? Das hat sich nicht gut angefühlt. Irgendwie habe ich gedacht, mach's nicht. Ich habe gespürt im Geist, mach's nicht. Dann habe ich einen Brief geschrieben an meine alte Gesellschaft, die möchte meine Rufnummer mitnehmen. Habe ich gedacht, das mache ich jetzt per Brief, damit es auch sicher ist. Nicht per Mail, nicht, dass ich dann da stehe und habe 4 Wochen keinen Empfang, das wäre eine Katastrophe. Dann habe ich der Person geschrieben, du, ich habe irgendwie Bauchweh, ich weiß nicht, ob das dran ist. Ha, mach du, was du machst, entscheide du's. Kennt ihr das Spiel? Ich habe mich so für die Person gefreut. Dann habe ich abends nochmal angerufen, sei du, ich mach's jetzt, ich freue mich einfach mit dir mit, ich möchte es dir gönnen. Okay, dann. Gut. Nächsten Tag, den kriege ich einen Impuls. Ruf mal bei der neuen Telefongesellschaft an und frag, wie das mit der Rufnummermitnahme klappt, dass das dann an dem Stichtag auch freigeschaltet ist. Ich rufe da an. So ein Typ am Telefon, total seltsam. Sind Sie der und der? Sag ich, ja. Sagen Sie mir mal Ihre volle Adresse, Geburtsdatum, alles durchgesagt. Ja, wie lange wohnen Sie denn dort schon? Das sei jetzt 13 Jahre, fast 14. Ja, das kann nicht sein. Sag, ach, so ist ja schön, ich wollte eigentlich nur ein Handy, aber wenn er meint, ich wohne nicht, wo ich wohne, warum nicht? Können wir diskutieren. Da meint er, nee, ich habe hier Informationen, Sie wohnen da nicht. Na, ich dachte, Junge, steig mir in die Tasche. Ich habe echt keine Lust auf das Spiel. Ich habe dann schon gedacht, ah, soll wohl wahrscheinlich nicht sein. Dazu muss ich sagen, morgens kam mein Brief zurück für meine Rufnummermitnahme, weil ich hatte nur 85 Cent drauf. Jetzt ist er 95, wusste ich nicht. Schreibt man nicht so oft Briefe. Da habe ich mich schon gewundert. Sag ich, hä, ist das ein Zeichen? Soll es ein Zeichen sein? Und dann sagt er zu mir, ja, wir haben das storniert. Ist alles storniert, aber wir machen das jetzt neu mit Ihnen am Telefon. Da ich sage, nee, 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 Freunde, mit mir nicht. Sag ich, mit mir nicht, ich kenne die Tricks, ja. Aber wir nehmen das doch auf. Und dann sage ich, ja, das haben Sie aufgenommen, aber nicht ich. Ich habe dann einen 100-Jahres-Vertrag und Sie sagen, ja, ich habe das gewollt. Nee, nee, nee. Ah, nee, Sie können uns schon vertrauen. Ja, wie die Schlange bei Mowgli, gell? Vertraust du mir etwa nicht? Naja, nee, 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 nee. Ich sage, am Telefon möchte ich das nicht. Ja, dann schicke ich Ihnen nochmal alles, dann können Sie schriftlich machen. Sag, ja, machen Sie mal, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Dann habe ich die Person wieder angerufen, sag, du, ich glaube, das soll nicht sein. Und wie ich das sage, kam die Freude. Und ich habe gewusst, es war nicht dran. Ist Gott gut? Ich habe schon zu allem Ja gesagt, ich habe es gut gemeint, aber es war nicht dran, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum es nicht dran ist. Ist mir auch völlig egal, ich bohre da nicht nach. Gott hat es verhindert. Mit meiner Adresse, wo ich angeblich nicht wohne. Ist doch mir egal wie. Hauptsache Gott macht. Amen. Ich hatte Freude. Die Person hat auch Freude. Alles gut. Warum? Weil wir zwei reife Christen sind, wo wir sagen, wenn es nicht dran ist, ist es nicht. Dann kann man rumbohren und rummachen und wieso und weshalb und Gründe suchen. Dafür, es bringt nichts. Wenn Gott sagt Nein, ist sein Nein ein Nein. Und wenn er sagt Ja, ist sein Ja ein. Leute, viele Menschen sind krank, weil sie Vater und Mutter nicht ehren. Das erste Gebot mit Verheißung ist, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Das bedeutet Gesundheit, Wohlergehen und dir es wohlgeht. Ganz oft mit Seelsorge oder in Gesprächen kommst du immer an den Punkt, irgendwas hat der Teufel immer in der Kindheit gemacht, von den Eltern gegen die Kinder. Logisch, der macht seinen Job gut, das wissen wir, gell? Ich würde es auch so machen. Ich würde die Eltern die Kinder enttäuschen und die Kinder würde ich die Eltern enttäuschen lassen. Dann haben wir ein Volk von Enttäuschten, die heiraten wieder, zwei Enttäuschte. Was bringen die für eine Frucht hervor? Enttäuschung. Und so geht es immer weiter. Und da habe ich gesagt, wie ist denn das Verhältnis zu deinen Eltern? Oh, hör mal bloß auf. Ich hasse meine Mutter, ich hasse meinen Vater. Und so hörst du manchmal solche Sachen. Von Christen. Wie kannst du sagen, ich liebe Jesus und ich hasse meine Mutter? Wie kannst du sagen, ich liebe Jesus und ich hasse meinen Vater? Geht nicht, oder? Geht nicht. Und dann wundern sie sich, dass es ihnen nicht wohl ergeht und sie oft krank sind, oft auch viele sind früh gestorben. Vor ihrer Zeit. Glaubt ihr, dass das Gott Spaß macht oder sich Gott freut? Gott hat uns alles gesagt, was gut ist für unser Leben. Er hat uns alles gesagt, was gut ist für unser Leben. Sprüche, behüte deine Zunge, behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Rede kein dummes Zeug, Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Wie oft höre ich Christen Dinge sagen, wo ich sage, sprich das nicht aus. Oh, bei mir ist der Monat immer länger wie das Geld. Genau das wirst du haben. Oh, wenn die Grippewelle kommt, mich erwischt es immer. Genau das wirst du haben. Du kannst aber auch sagen, mein Geld ist länger als der Monat. Wo ist der Unterschied? Das ist genauso ein kurzer Satz. Genauso schnell raus. Du kannst auch sagen, die Grippewelle zieht immer an mir vorbei. Halleluja. Ich lasse ziehen. Die Entscheidung trifft wer? Du selbst. Wenn ein Glaubenstiger zu dir kommt und da draußen rennen ein paar rum, Chaga, ich hab's, ich hab die Erkenntnis, ich hab die Weisheit, ich hab den Glauben. Der und der und der haben mir die Hände aufgelegt. Der Benny hin und der Benny fort, das ist mir alles sowas von egal. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. An den Früchten erkennst du's. Ich war mal beim Pastor eingeladen, werde ich nie vergessen. Und er hat mir die Gemeinde gezeigt. Oh, Millionengebäude. Hier, die Fliesen. Oh, und das und die Türgriffe und das und was da alles. Boah, ich habe gedacht, Mann, bin ich irgendwo im Palast oder was? Oder ist das noch eine Gemeinde? Und dann nach Hause eingeladen zum Abendessen. Und er hat seine Frau und seine Kinder behandelt, wo ich gedacht habe, mir wird's schlecht hier. Ich habe gedacht, du kannst mir nichts mehr erzählen. Weil das ist kein Zeugnis. wenn du deine Frau und deine Kinder schlecht behandelst, da kannst du da auf der Bühne den Kasper machen, den Gesalten. Das beeindruckt mich wenig. Entweder bist du, wie du bist, oder du bist es nicht. Amen. Und ich verurteile ihn nicht, nicht falsch verstehen. Ich wünsche ihm, ich habe schon lange keinen Kontakt mehr, ich wünsche ihm, dass es ihm wohl ergeht, dass er die Kurve gekriegt hat. Aber an den Früchten erkennt man zu viel. Du kannst Leuten beim Reden zuhören und du hörst alles raus, genau wo sie stehen, was sie glauben, was ihnen wichtig ist. Und Jesus hört uns auch zu. Jesus hört uns zu. Jesus hört uns zu. Ich bin ein Pessimist, meine Frau ist ein Optimist. Aber ich bin's nicht mehr. Verstanden? Bei mir war das Glas früher immer schon halb leer. Ich habe mich aufgeregt. Oh Mist, guck dir das an, ist Katastrophe, schon wieder halb leer. Bärbel kam, wow, ist das cool, super, ey, das Glas ist noch halb voll, Halleluja, ist noch halb voll, wir haben noch genug. Nein, das ist schon halb leer, siehst du das nicht? Ja, hat lang gedauert, bis wir auf einem Level ankamen. Warum? Ich bin anders aufgewachsen wie sie, ich bin anders geprägt. Jesus hört uns beim Reden zu. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen für mich, du auch. Ab sofort ist das Glas für mich halb voll. Das übernimmt für dich niemand. Aber wenn du manchen Christen zuhörst, ihr Leben ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, ihr Ding ist Opferrolle. Sie wollen bemitleidet werden, sie wollen ständig bebetet werden, sie wollen, dass alle, ach Gucci, Ducci, du Arme, oh, das ist die schlimmste Geschichte. Ich habe mir mal früher Visitenkarten gemacht. Da habe ich draufgeschrieben, ihre Geschichte ist die schlimmste Geschichte, die ich je gehört habe. Ich werde heute Nacht kein Auge zumachen. Und habe ich das so verteilt. Ey, das hat eine super Wirkung gehabt. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Nee, du bist mir zu schwer. Aber manche sind vielleicht aufgewacht. Was nützt es uns, wenn wir ständig jammern und ständig auf das sehen, was nicht ist, anstatt mal auf Christus zu schauen? Im Glauben leben heißt noch nicht sehen. Im Glauben leben heißt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Christus ist für mich. Und egal wie groß der Berg gerade ist, vor dem ich stehe, das singen wir oft, egal wie hoch der Berg, das sind alles Lieder, kann man schön mitsingen. Aber was ist in deinem Leben? Ist in deinem Leben Frucht? Glaubst du, was du singst? Und singst du, was du glaubst? Wenn du weißt, dass Christus für dich ist, wer kann wider dich sein? Das ist ein schöner Satz, kann man schön auswendig lernen, kann man beten. Aber ist es wirklich in dir drin, dass du weißt? Nehmen wir mal an, du gehst zum Arzt und kriegst eine Diagnose. Krebs. Wie lange haben sie noch? Ja, noch 3 Monate. Ich wünsche mir Christen, die da rausgehen und lachen und sich freuen. Und sagen, Teufel, du alter Lügner, du alte Schlange. Ich tritte mal aufs Kreuz. Amen. Ich würde mich freuen, wenn es Christen gäbe, die sich freuen über diese Diagnose und sagen, jede Krankheit ist was? Illegal. Der Teufel ist illegal in deinem Leben. Und ein Arzt ist nicht Prophet. Das Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Und da kannst du sagen, nö, nehme ich nicht an. Egal, ob der Arzt dich komisch anguckt und denkt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Lieber denkt der Arzt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, aber du hast im Geist ein Statement gegeben, wo der Teufel zurückweichen muss. Und er hat kein Recht mehr an dir.
Halleluja.
Amen. Wenn wir aber sagen, ich habe Krebs, ich habe Krebs, sag den Satz nie. Ich habe Krebs, sag den Satz nie. Von 32 bis 49, mit 32 habe ich die Diagnose gekriegt, Asthma. Ich hatte mein Leben lang Asthma, ohne es zu wissen. Mit 49 hat sich die Heilung manifestiert. Von 32 bis 49, ist ein bisschen. Aber ich habe mich geweigert zu sagen, ich habe Asthma. Ich habe es anfangs gesagt, weil der Arzt es gesagt hat. Na, der Heilige Geist sagt das nicht mehr, bekennt es nicht mehr. Und von da an fing ich an zu bekennen, ich habe eine Diagnose vom Arzt, aber es gehört nicht mir. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Amen. Heute bin ich frei. Geht zum Arzt. Asthma ist unheilbar. Ich habe euch das erzählt mit meiner Asthmaärztin, wo ich rein bin und gesagt, Sie können mich aus dem AOK-Programm für Asthma rausnehmen. Warum? Sei, weil ich geheilt bin. Herr Bauer, kommen Sie mal rein, setzen Sie sich mal hin und dann reden wir mal. Was ist denn los mit Ihnen? Sei, ich bin geheilt. Jetzt sagen Sie doch mal wirklich, was los ist. Sag ich, bin von Jesus geheilt. Ja, erzählen Sie mal. Dann habe ich ja eine Stunde erzählt, hat es dauernd an der Tür geklopft. Ich komme gleich. Ich kann nicht aufhören, Ihnen zuzuhören. Sowas habe ich noch nie gehört. Sag ja, Halleluja. Es dient nicht nur mir, es dient Ihnen. Die hieß auch Bauer mit dem Nachnamen, das war witzig. Aber mit E. Der Reon Opa hat mehr Geld gehabt, der konnte sich noch ein E leisten. Meiner musste das E weglassen. Ist das cool? Und die war fasziniert, die hing an meinen Lippen. Und er sagte, ja, also falls, Herr Bauer, falls, ich wäre dann in Zukunft noch da. Sag, ja, ich komme noch ab und zu, sag mal Hallo und so, ne, mach mal so einen Blutcheck, aber sonst Asthma, ja, ich weiß schon. Nach einem halben Jahr bin ich hin für einen Blutcheck, sagt, ah, Herr Bauer, wollen Sie zu mir? Sag ich, ne, wieso denn, ich bin doch geheilt. So, ja, stimmt, ja, Sie sind ja geheilt, gell. Natürlich macht die sich irgendwo lustig und natürlich denkt die irgendwie, hat 3 Jahre gedauert. Sagt sie, Herr Bauer, macht sie nur einen Daumen hoch und ich laufe nur vorbei, immer so. Immer noch. Amen. Wir sind Licht, wir sind Zeugnis. Das war für mich Glaubenstraining. Nicht auf das Sichtbare zu schauen, nicht auf die Symptome zu schauen, nicht. Und wie oft bin ich die Treppe hoch und gepfiffen auf dem letzten Loch. Ich hatte 10 Jahre lang 3-mal im Jahr einen Infekt, wo ich Antibiotika brauchte. Der Arzt war schon am Verzweifeln, sagte, Bauer, langsam geht uns das Antibiotika aus, die werden ja irgendwann resistent bei Ihnen. Ja, was soll ich machen, sei ich. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Gibst du auf? Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Hör nicht auf zu bekennen, Asthma, der hört mir nicht. Ich bin geheilt, es hat sich nur noch nicht manifestiert. Ich habe in letzter Zeit so viel Kontakt mit todkranken Leuten, das ist komisch. Und du siehst die Ohnmacht, die Angst und alles in ihren Augen. Ich würde so gern Glauben und Freude sehen. Was kann einem Christ passieren, wenn er stirbt? Der Teufel hat ihn über die Ziellinie getragen. Du kommst oben an, Jesus freut sich. Hallo, schön, dass du da bist. War noch nicht deine Zeit, aber na gut, jetzt bist halt da. Nee, Spaß. Dir kann doch nichts passieren, wenn du stirbst. Warum haben so viele Christen Angst vom Tod? Ich verstehe das nicht. Verlier doch mal die Angst vom Tod, dann verlierst du auch gleichzeitig die Angst vor der Krankheit. Weil was kann die Krankheit im schlimmsten Fall dir bringen? Außer den Tod. Ich glaube, dass Jesus sich wünscht, dass es Christen gibt, die stehen. Du auch? Ich habe mich so oft gefragt, warum Jesus gesagt hat, wird der Menschen so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und er wird bald wiederkommen. Warum hat er das gefragt? Habe ich gedacht, ja, wenn die Entrückung stattfindet oder wir im Himmel kommen, dann brauche ich doch keinen Glauben mehr. Das sehe ich doch. Da brauche ich keinen Glauben mehr. Glauben brauche ich hier auf der Erde. Im Himmel brauche ich keinen Glauben. Da sehe ich den Vater, ich sehe alle Engel, ich sehe den Himmel, alles aus Gold. Brauche ich keinen Glauben mehr. Aber warum sagt Jesus, wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Weil das Ziel unseres irdischen Daseins ist, dass wir immer tiefer in den Glauben kommen. Amen. Der Teufel will dir immer irgendwas zeigen, was nicht ist, was du nicht kannst, was du nicht bist. Alles aus deiner Vergangenheit ist völlig Banane. Es ist völlig wurscht, es spielt bei Christus keine Rolle mehr. Paulus hat es so gesagt, ein Massenmörder, der sich bekehrt hat, sagt, ich erachte alles als Dreck. Manche Übersetzungen übersetzen es auch mit Kot. Er achtet alles als Kot, was er, und er war in der höchsten Uni ausgebildet, mit den höchsten Eliten Israels war er ausgebildet zur damaligen Zeit. Er war die Crème de la Crème in Israel. Und sagt, alles das erachte ich als Dreck gegenüber der Erkenntnis des Christus. Möchtest du durchbrechen? Ich habe es euch erlebt mit meinem Fuß, wo ich mir das Bein, ein Schwab sagt immer Fuß, der Fuß fängt oben an der Hüfte an, geht bis runter. Aber es ist das Bein. Wo ich mir das Bein gebrochen habe, habe mich gefreut. Ey, wow, zum Arzt, ja, glatter Durchbruch. Schön, wunderbar. Damals war ich noch dumm, gelber Schein. Oh, wunderbar. Paar Wochen zu Hause, Siesta. Komm, sind wir ehrlich. Nach einer Woche daheim, ich konnte nicht gescheit auf Toilette, ich konnte mir nichts zum Essen holen, Bärbel war an der Arbeit, ich war allein, aber ich dachte, mir stinkt es hier, ich will wieder ins Geschäft. Sag ich, ja, es tut mir leid. Ich proklamiere über dein Bein, dass es geheilt ist. Bin ja aufgeschlagen, sage in Jesu Namen, mein Bein ist geheilt. Dicken Gips dran. Wieder ins Krankenhaus, Chefarzt damals. Kam erst der Juniorarzt. Nochmal ein Röntgenbild. Ich sage, mein Bein ist gut. Die gucken dich an, wie wenn du nicht ganz sauber bist. Aber ist egal. Du hast eine Entscheidung getroffen. Ich habe meine falsche Entscheidung revidiert. Damals war ich noch jung, war ich noch bei der Bundeswehr. Habe ich gedacht, ja, gucken Sie nach, mein Bein ist geheilt. Röntgenbild. Kam der erste Arzt, der zweite, der dritte Arzt und dann haben sie den Chefarzt noch geholt. Standen da vier so Koryphäen in einem weißen Kittel. Ja, das ist seltsam, das gibt's doch gar nicht. Haben sie beide Bilder verglichen. Im ersten hast du glatt den Durchbruch gesehen, im zweiten war nichts mehr. Eine Woche später, kann nicht sein im Natürlichen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, keiner wusste, was machen. Sei am besten mal erst den Gips weg. Weil das juckt da drin, es ist Sommer. Und dann hatte ich so ein Chicken Leg. Kennt ihr so Chicken Leg, so ein Hühnchenbein? Da war schon viel schmaler als das andere, dachte ich. Das sieht aber nicht schön aus, da kann ich ja gar nicht mal ein Schwimmbad. Gott hat einen Sinn für Humor, geht auch schnell wieder weg. Aber damals, mit solchen Umständen habe ich gelernt, es ist besser auf Christus zu schauen. Es ist besser, das zu machen, was Gott will. Amen. Es ist besser zu beten, dass es in der Arbeit besser wird und ich wieder gerne hingehe, anstatt sich zu Hause rumliegt mit einem gebrochenen Bein. Weil was passiert denn nach 4 Wochen oder 6 Wochen, wenn du wieder in die Arbeit kommst? Martin, du bist gut heute. Du bist richtig gut heute. Ja, das Gleiche wie vorher. Es hat sich nichts verändert. Nur meine Panik, wieder in die Arbeit zu gehen, ist noch größer. Und ich hatte da einen Spieß, der hatte mich auf den Kicker. Die Mutter der Kompanie, der hat mich schikaniert, wo es nur ging. War nicht schön. Aber der wurde dann in die Rente entlassen und dann habe ich einen neuen gekriegt. Gott schafft immer Raum. Aber nicht gleich, wann wir das wollen, sondern dann, wenn seine Zeit ist. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir sogar bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Siehst du das? Dem sei Ehre in der Gemeinde. Geben wir Gott hier Ehre in der Gemeinde? Oder brauchst du erstmal 5 Lieder, bis du ein bisschen warm bist und dann so ein bisschen die Hand heben kannst oder auch nicht? Bis du anbetest oder hast du gar keinen Bock auf Anbetung? Alles Früchte. Wenn du keinen Bock hast, Gott zu danken, ist es aus deinem Herzen raus. Dann ist es eine Undankbarkeit. Es gibt Leute, die können nicht Danke sagen. Mein Vater hat meinen ältesten Bruder enterbt, weil meine Mutter war Witwe und der war vom ersten Mann. Die anderen Kinder waren alle im Erbe drin. Und haben uns getroffen und haben wir gesagt, ja, wir anderen, wir verzichten auf den Teil unseres Erbes, um ihn mit reinzunehmen. Ist das gut oder schlecht? Die Motivation ist gut. Dann wurde mein großer Bruder eingeladen zum Notar und ihm wurde eröffnet, dass er auch ein Erbe ist. Dann saß der da und rastete aus. Ihr bescheißt mich doch alle, ihr wollt mich doch alle betrügen. Und so, wir saßen hier alle und haben gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Hat er noch alle Tassen im Schrank? Er hätte nichts gekriegt, nichts. Wie viel ist nichts? Gar nichts. Er hat nicht mal Anspruch auf das Erbe gehabt, weil es nicht sein leiblicher Vater war und mein Vater hat ihn nie adoptiert. Null. Und wir waren bereit, alle auf einen Teil unseres Erbes zu verzichten, auf einen Teil, um ihn mit reinzunehmen. Und meine Mutter hat mich vorher gefragt, ob wir das machen würden. Da habe ich gesagt, Mama, weißt du, mach, was du denkst. Es ist dein Ding, mach, was du denkst. Ich stehe hinter deiner Entscheidung. Aber ich sage, weißt du, der ist so gepolt, mein großer Bruder, sein Lebensmotto ist, ich bin Opfer, alles sind Täter. Dann habe ich gesagt, dem kannst du jetzt einen neuen Golf kaufen und schenken für 40.000 Euro damals. Weißt du, was der sagt? Ich habe gesagt, Mama, weißt du, was der sagen wird zu dir? Ein Golf? Warum nicht ein Mercedes? Bin ich nur ein Golf wert? Das sind so Menschen, denen kannst du Gutes tun, die werden nie dankbar. Die sind mit allem unzufrieden. Kennst du solche Leute? Und mein Bruder, wirklich, ich muss sagen, es tut mir leid, aber dem passiert ein Missgeschick nach dem anderen. Das gibt es in einem Menschenleben gar nicht, was dem alles passiert. Und ich sehe es live. Bevor mein Vater starb, wir waren ja noch in Amerika, habe ich mit ihm ein Telefonat gehabt. Ich werde es nie vergessen. Ich habe gesagt, Jogi, vergib dem Baba, so wie man halt schwätzt bei uns. Ne? Habe ich gesagt, vergib dem Baba, ich möchte nicht an seinem Grab stehen und wissen, ich habe ihm nicht vergeben. 14 Tage drauf ist es eingetreten. Und ihr wisst, meine Himmelsreise, wo ich meinen Vater im Himmel gesehen habe und ich musste mich pfetzen, damit ich nicht lache auf der Beerdigung. Ihr kennt die Geschichte. Und mein großer Bruder steht mit seiner Frau am Grab, zittert wie Espenlaub und fällt fast ins Grab rein. Seine Frau musste ihn gerade noch so zurückhalten. Ich habe gewusst, warum der da steht und zittert. Weil er weiß und realisiert, jetzt ist vorbei. Eine Chance nach der anderen mit seinem Stiefvater, wenn auch nur Stiefvater, in die Vergebung zu kommen. Er wollte nicht. Leute, es gibt einen Tag, wo es vorbei ist. Da kannst du es nicht mehr gut machen. Was dem alles passiert mit seinem Auto, das glaubst du nicht. Und mit seinem Hab und Gut. Eine Katastrophe nach der anderen. Und ich habe ihm irgendwann gesagt, Jogi, weißt du, das ist, weil du dem Papa nicht vergibst. Ehre Vater und Mutter. Da steht nicht, ehre den guten Vater und die Mutter. Ehre Vater und Mutter, wenn du Christ bist. Ehre Vater und Mutter, wenn du danach dich fühlst. Das steht da nicht. Und es ist für manche nicht leicht, Vater und Mutter zu ehren. Aber ich habe ihm oft gesagt, wenn du denen nicht vergeben kannst und nicht loslassen, dann frag doch Gott um Hilfe. Ach du mit deinem Gott immer. Vor 5 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, ich will keinen Kontakt mehr mit ihm. Weil er nur bescheißt. Er hat von meiner Schwester Geld geliehen und dann behauptet, er hat nie Geld gekriegt. Er hat von mir CDs geliehen, CDs, 15 CDs, was ist das für ein Wert? Da kann ich mit leben. Aber ich habe zu ihm vorher gesagt, Jogi, ich möchte die CDs zurück. Ja, du kriegst jede einzelne zurück. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, du, wie sieht's denn aus? Kriege ich mal meine CDs wieder? Ist 25 Jahre her oder so. Ja, ich habe doch gar keine CDs von dir. Dann bin ich so stinkig. Ich sage, Jogi, hör auf mit dem Mist. Hör auf mit dem Mist. Das kannst du machen, mit wem du willst, aber nicht mit mir. Ich will meine CDs zurück. Und dann ist er aufgewacht. Und hat er mir 8 Stück zurückgegeben, die anderen waren verschollen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, der kommt nur, wenn er was will. Wenn er Geld braucht, wenn er Werkzeug braucht, wenn er einen Rat braucht. Aber er hat mich noch nie, in meinem ganzen Leben, noch nie gefragt, wie es mir geht. Oder was ich brauche. Kennt ihr so Leute? Und wo ich 50 geworden bin, habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Jetzt gibt es einen Cut. Ich brauche solche Leute, die mir nichts bringen, nicht mehr in meinem Leben. Das ist nicht lieblos, das ist nicht verurteilend. Das ist einfach nur feststellend, auf dem Acker, wo nichts wächst, werfe ich keinen Samen mehr. Verstanden? Und da habe ich gemerkt, wow, wie gut es mir tut. Es tut mir weh auf einer Seite, weil es mein Bruder ist, ich habe ihn lieb. Wenn er vor meiner Türe steht und Hilfe braucht, werde ich ihm alle Hilfe geben, die ich habe. Aber ich laufe ihm nicht mehr hinterher. Verstanden? Es bringt nichts. Und Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen, die gesund sind. Aus einer guten Motivation heraus, nicht aus einer schlechten. Und ich habe ihm jahrelang versucht, das Evangelium zu geben. Immer hat er alles abgewürgt. Abgewürgt. Leute, es ist nicht leicht, oder? Eine meiner Schwestern, die sich vehement gegen das Evangelium gewehrt hat, bis zum letzten Tag, habe ich jetzt über zig Ecken erfahren, dass sie Krebs hat. Im Endstadium. Laut Ärzte. Wo wir in Amerika waren und haben diese WhatsApp-Status-Dinger da geteilt mit euch, dass ihr die Bildchen und die Videos angucken könnt. Nachts waren das immer mein Schwager und meine Schwester immer die Ersten, wo nachts geguckt haben. 1, 2, 3. Ich habe mir gedacht, sag mal, sitzen die vor ihrem Handy und warten, bis ich was poste oder was? Ja, irgendwie war es so. Aber glaubst du, die hätten mich mal angerufen danach und gesagt, ey, wart ihr in Amerika? Wie war es denn? Erzähl mal. Nichts. Nichts. Immer nur heimlich. Heimlich. Ich brauche das nicht, du. Ich verurteile die nicht. Ich hätte ihnen gerne erzählt. Ich werde auch für sie beten, wenn sie das will. Aber ich gehe nicht hin und sage, ich bete jetzt für dich. Das mache ich nicht. Entweder kommt es von ihnen oder eben nicht. Aber wir gehen durch ein Leben. Gott sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Epheser 4, Abvers 2. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertrage einer den anderen in Liebe. Und sei darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Hier ist der Ort, wo wir miteinander trainiert werden, in der Liebe zu gehen. In der Liebe vorwärts zu gehen. Zu investieren. In Sanftmut und Geduld. Wenn ich jetzt der Teufel wäre, ich würde jeden Bibelvers nehmen, den ich kenne, und würde ihn umdrehen. Wo steht, seid sanftmütig und geduldig miteinander? Würde ich sagen, seid aufbrausend und ungeduldig. Liebt einander, würde ich sagen, hasst einander. Ich würde ihnen Gründe liefern, sich zu hassen. Ich würde Gründe liefern, warum hier alles blöd ist. Warum und wieso und weshalb und, und. Jede Kleinigkeit würde ich ganz groß aufbauschen. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Die Einigkeit im Geist, nicht im Fleisch, im Geist. Im Fleisch wären wir alle schon längst weg. Ich habe euch schon oft gesagt, im Fleisch, da treffen sich alle. Die Rocker sehen aus wie Rocker, die Kegler sehen aus wie Kegelfreunde, die Fußballfans wie Fußball. Die sind alle uniformiert nach außen. Die treffen sich. Aber in der Gemeinde, da hast du die Fußballfans, die Rocker, die Kegler und alle plötzlich in einem Verein. Wir passen nicht zusammen. Menschlich passen wir hier überhaupt nicht zusammen. Aber geistig ist es die Herde, die Gott zusammengeführt hat. Der eine blökt so, der andere blökt so, der macht diese Häufchen, der macht eckige Häufchen, der runde Kügelchen. Und wir gucken so und sagen, oh, runde Kügelchen kannte ich noch gar nicht. Das hast du nur eine Möglichkeit, im Geist zu sagen, Jesus, hilf mir, die Schafe zu lieben. Hilf mir, den Nächsten zu lieben. Das ist eine Herausforderung. Oder du merkst, so wie ich, dass du irgendwann wirklich hart wirst und dich nicht mal mehr an ein Baby freuen kannst. Mich hat es entsetzt, dass ich nichts empfunden habe. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich nichts empfinde, weil ich ja nichts empfunden habe. Bis Gott mal einen Spiegel und dann... Jetzt telefoniere ich jeden Tag fast mit Vanessa und sage, wo ist der Bub? Zeig ihm Opa der Bub. Ah, du kannst ja auch mal mit mir reden. Sag ich, ich will aber der Bub sehen. Ja, ich merke, jetzt verändert sich was. Amen. Wir haben jeden Tag die Chance zur Veränderung. Wir können jeden Tag sagen, hey, ich bin hart geworden, mach mich wieder weich. Führ mich zurück zur ersten Liebe. Ist das cool? Epheser 4,15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Das kannst du nicht faken. Du kannst nicht sagen, ich liebe jemanden und du spürst es nicht. Das geht nicht. Das ist auch nicht gesund. Wir sollen ehrlich sein vor Gott und sagen, hey Gott, ich brauche Liebe von dir für diese Person oder für diesen Menschen. Und es funktioniert. Und es funktioniert nur, wenn wir zu Christus hinwachsen. Nicht, wenn wir zu Thomas hinwachsen oder zu unserem Ego oder irgendwas. Das hilft nicht. Christus ist das Haupt. 1. Petrus 4, Vers 8, die vorletzte Bibelstelle. Von allen Dingen habt untereinander beharrlich Liebe. Denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Liebe ist in der Lage zu sagen, ja, der hat es schon wieder gemacht. Aber komm, ich will das nicht groß machen. Ich vergebe, ich lass los. Ich erzähle es nicht den anderen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts gehört. Ich halte mein Herz sauber. Leute, da ist ein Segen drauf. Glaubt ihr das? Mal den Mund zu halten, nichts zu sagen, nichts weiterzugeben. Einfach mal, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ist das gut? Kennt ihr die drei Söhne von Noah? Noah liegt nach der Flut besoffen, nackt. Das war damals eine Todsünde, seine Eltern nackt zu sehen. Einer flitzt rein. Guck mal, der Alte. Da kam sein Herz ans Licht. Guck mal, der Alte, besoffen und nackt, raus zu den Brüdern. Hey, der Alte liegt drinnen, besoffen und nackt. Er hat seinen Vater bloßgestellt. Nochmal, Ehre Vater und Mutter. Verstanden? Die anderen zwei gehen rückwärts rein mit einer Decke. Spüren den Vater die Beine und werfen die Decke auf den Vater, gehen wieder raus. Die beiden wurden gesegnet, er wurde verflucht. Interessant, oder? Glaubt ihr, Gott hat sich geändert? Gott verflucht uns nicht mehr, Gott sei Dank, weil wir unter dem Blut des Lammes sind. Aber es können Dinge in unser Leben kommen, wo wir merken, es zwickt was, es klemmt was, irgendwas stimmt nicht mehr. Leute, und es ist für Christen immer eine Gefahr, dass du dich über andere erhebst. Das macht niemand von uns bewusst. Aber du hörst hier mal zu und da mal zu und denkst, ist der doof, das weiß der nicht, da war die noch nie, was noch nie geflogen. Ich werde nie vergessen, wo wir zum ersten Mal mit dem Semi geflogen sind, war das 12, gell? 2012 nach Mexiko. Semi ist noch nie geflogen, wie alt war der damals?
Acht.
Ein 8-jähriger Junge sitzt zum ersten Mal im Flieger, im Flugzeug. und neben ihm so eine Madame, so eine Dame. Und der Flieger, wenn der anfängt loszuschieben, da geht ja was, ne? Und der Sammy sitzt auf dem Stuhl, wow, wow, Papa, was ist denn das? Wow, wow, ist das krass? Und kriegt sie ihn immer ein und die Dame neben dran. Also sowas hat sich voll empört, ne? Ja, die blöde Kuh, ey. Ja, lass doch dem Jungen die Freude. Aber genau das meine ich damit, wo jemand sich ganz unschuldig über etwas freut und die Madame, die die Welt bereist hat, sitzt nebendran. Was erlaubt er sich? Schleudert den Burschen zu Boden. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das nicht verstanden und ich musste mein Herz unter Kontrolle kriegen, weil die restlichen 12 Stunden vom Flug habe ich so rübergeguckt. Ich sag, Sammy, wir tauschen die Plätze. Komm mit einer Hand, hey, Finger ist ab. Ich musste mein Herz unter die Kontrolle kriegen. Ja? Aber genau darum geht's, Leute. Sind wir manchmal auch so, dass wir irgendwas hören oder mitbekommen? Das geht so schnell. Das geht so schnell. Da ist kein Schild, wo sagt, oh, du bist so toll. Nein, es kommt irgendwo aus irgendeiner Ecke unseres Herzens. Und diese Dinge kommen immer, wenn wir andere, hören wir gut zu, wenn wir andere klein machen, ist immer aus einer Minderwertigkeit aus uns. Hört ihr zu? Wenn ich mit Minderwertigkeiten zu kämpfen habe, suche ich mir immer einen, der noch unter mir ist. Das fühlt sich gut an. Ah, der ist ja noch dümmer als ich. Der weiß ja noch weniger als ich. Jemand, der da gesund aufgewachsen ist, der kommt da gar nicht auf die Idee, sowas zu machen. Der sagt eher, komm, ich zeig dir, wie das geht. Ey, willst du das lernen? Ich weiß es, komm, ich zeig's dir. Der ist da völlig unbedarft. Wer hat die Baustelle, Sammy oder die Dame? Oder der Papa? Die Dame und der Papa. Der Sammy ist unschuldig. Der hat überhaupt nicht verstanden, warum die so komisch... Ich glaube, das hat er gar nicht mitgekriegt. Wo wir jetzt wieder geflogen sind, nach all den Jahren, jetzt ist er 21, habe ich gesagt, Sammy, wenn du begeistert bist und der Flieger loslegt, schrei raus, mir egal. Aber was, Papa, das mache ich jetzt nicht mehr. Habe ich gesagt, aber du darfst, wenn du möchtest. Ich würde mich freuen. Sammy, Papa, zieh mal auf. Und dann sehen wir so im Sitz drin. Schon cool. Ja. Aber ich habe so gemerkt, wow, mein Herz ist frei, ich habe der Frau vergeben, alles gut. Unfinished Business. Das ist wie ein Rucksack, wo der Teufel einen Backstein reinlegt und noch einen Backstein und noch einen Backstein. Manche Leute laufen durchs Leben, die haben keine Ausdauer. Warum? Weil die mit dem Backstein mit 30 Kilo rumlaufen und sich wundern, weil sie keine Kraft haben. Ja, auf jedem Backstein steht was. Stolz, Unvergebenheit, Missgunst, Neid, Widerspenstigkeit. Jesus hat gesagt, wir sollen frei sein. Frei sein. Ich habe das Bild mal im Geist gehabt, wo ich für eine Frau gebetet habe. Ich habe richtig Einschnitte gesehen in ihrer Schulter, richtig blutig. Da sagt er, ja, da habe ich auch echt Schmerzen hier und hier. Sag ich, du trägst im Geist einen Rucksack, den du nicht tragen solltest. Und da kommst du immer, immer, immer zum Punkt mit Vergebung. Ja, aber ich kann nicht. Nein, du kannst. Du kannst nicht, weil du es gerade bekennst. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Es ist nur eine Entscheidung entfernt, stimmt's? Ihr wisst, dass ich das so oft sage und es ist kein Spruch, es ist die Wahrheit. Alles ist eine Entscheidung entfernt. Letzte Woche habe ich mit jemandem telefoniert, wo mir wieder gesagt hat, ich kann nicht vergeben. Sage ich, ja, mach doch nichts. Du kannst nicht vergeben, das ist ehrlich. Dann komm zu Jesus und sag Jesus, Jesus, ich möchte vergeben. Ich kann aber nicht. Jesus freut sich, wenn wir ehrlich sind. Was Jesus nicht braucht, sind religiöse Heuchler. Oh Herr, ich komme heute vor deinen Thron. Ich habe vergeben, ich bin frei. So einen Scheiß braucht Jesus nicht, echt. Wenn Leute so komisch werden, oder wenn du mit Leuten betest, schon mal erlebt, da senken sie den Kopf, dann falten sie die Hände und dann fangen sie an, oh Heiland. Ja, was ist denn jetzt kaputt? Guck doch nach oben, freu dich doch, red doch noch genauso, wie du gerade geredet hast. Manche, wenn sie Dialekt reden und dann beten sie, reden sie plötzlich Hochdeutsch. Was ist jetzt... Ist er noch da oder wer spricht denn da gerade? Da kann man sich drüber lustig machen, aber das... Weißt du, da merke ich, die haben keine Beziehung zum Papa. Die haben nicht Abba, lieber Vater. Die sehen Gott wie ein Manager oder wie einen Vorgesetzten, wo ich da hingehe, da muss ich mich benehmen. Der weiß mehr als du, was in dir ist. Ich liebe es, wenn Leute ganz gerade rausschwätzen, wie sie schwätzen, wenn es bayerisch ist oder... Össi oder sonst was oder das Marion von Köln oder sonst woher, das ist Gott völlig egal. Hauptsache, wir sind ehrlich. Ist das freimachend heute Morgen? Jetzt kommen wir zur allerschlimmsten Bibelstelle oder Bibelverse, die in der Bibel stehen. Ihr wisst ja, dass Jesus der Krasseste ist von den Krassen, oder? Wenn du mit Religiösen redest, sagen die mal, ja, der Heiland war so lieb. Nee, der Heiland war ganz krass. Der Jüngling kommt zu Jesus und er sagt, Meister, Kleister, was muss ich tun? Der wollte nicht wissen, was er tun muss. Er wollte von Jesus hören, wie toll er ist. Du bist ein ganz toller. Toller Typ, du. Oh, bist ein ganz toller. Und Jesus sagt zu ihm, ja, halte das Gesetz. Ehre Vater, Mutter, stehl nicht das, gib Almosen, dies, mach egal was. Und was sagt der Typ?
Das mache ich schon.
Das habe ich alles schon gehalten. Aber jetzt ist der Punkt, wo du mich loben musst. Und Jesus sagt, gut, dann verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Oh, da war er aber happy. Wir lesen, er wurde so zornig und bitter, dass er traurig wegging. Und er hat sich in seinem Herzen gedacht, was ist denn das für ein Messias? Was ist das für ein Rabbi? Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich bin reich. Ich gebe doch nicht meine Kohle her. Ist der doof oder was? Ja, da soll man den anderen nicht binden, dann mal weg. Herr, 7-mal am Tag vergeben, reicht es? Jesus sagt, Minimum 7-mal 70. Ist wie viel, wer weiß es?
400.
Martin, laut.
490.
490 Mal am Tag vergeben, Minimum. Sagt Jesus, das ist unterstes Level. Ups. Und jetzt kommen wir zur krassesten Bibelstelle. Lukas 6, Vers 27, ab Vers 27. Lukas 6, ab Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Holla die Waldfee, jetzt wird er aber frech. Jetzt lehnt er sich aber weit aus dem Fenster der Nazarener. Ich liebe doch nicht meine Feinde. Ich habe es bei der Schwiegermutter probiert, das ging nicht. Ich habe schon das Holz für den Ofen besorgt. Fast hätte ich sie drin gehabt. Aber ich liebe doch nicht meine Feinde. Versteht ihr, wie krass Jesus ist? Die kommen zu ihm und sagen, Jesus, oh, ich habe meine Frau lieb und meine Kinder. Ich bin ein toller Typ, oder? Jesus sagt, das reicht nicht. Ja, wie, das reicht nicht? Ja, lieb deine Feinde. Wenn da stehen wird, möge deine Feinde oder finde nicht so schlimm, da könnte ich noch mitlaufen. Aber lieben, das fällt ja schon schwer, die zu lieben, die uns lieben, gell? Hat er noch alle Tassen im Schrank? Ich liebe doch nicht meine Feinde, geht's denn noch? Da fährt mir einer ins Auto rein, haut ab und da soll ich mich freuen oder was? Und soll den lieben und sagen, hast aber schöne Mackereien gemacht, Halleluja, ich freue mich. Oder eine schikaniert dich die ganze Zeit. Wisst ihr, was wir nicht verstanden haben? Wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Vorgesetzten am Arbeitsplatz, gibt es ja oft, der dich schikaniert und schikaniert und schikaniert und immer irgendwie dich drangsaliert, du kriegst immer die schlechtesten Aufgaben, er sieht überhaupt nicht, was du machst und immer dumme Witze. Mobbing nennt man das auf Neudeutsch. Und Jesus sagt, lieb den. Du kannst dich dagegen entscheiden. Es wird nicht besser. Wenn du dich aber entscheidest, ihn zu lieben, der Anfang ist das Schwierigste. Der Anfang ist das Schwierigste. Die Entscheidung zu treffen, okay, ich entscheide mich, den zu lieben. Irgendwann musst du mal anfangen im Leben, dich zu entscheiden, Leute zu lieben, die dich nicht mögen. Und dann merkst du, es passiert was mit deinem Herz. Es passiert was mit deinem Gemüt. Es passiert was in dir, wo du auf einmal spürst, holla, das tut ja gar nicht mehr weh. Das kann nicht mehr andocken. Jeder Stecker sucht eine Steckdose. Ist die Steckdose weg, sucht der Stecker verzweifelt weiter. Weil er findet den Empfänger nicht. Ich liebe diese Videos am Airport, wo sie so USB-Aufkleber an die Säulen machen. Und dann kommen die Handianer kommen dann und dann bum, 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 10-mal und raffen nicht, dass das ein Aufkleber ist. Das ist lustig, ich finde es lustig. Aber beim Teufel geht es genauso. Wenn die Steckdose weg ist, wo dir was drauflädt. Und dann merkst du, ey, die Bitterkeit ist gar nicht mehr so da oder sogar ganz weg. Dann merkst du, wow, die Feinde lieben ist nicht nur eine Medizin, ist eine Prophylaxe, ist eine Vorbeugung, ist etwas, was dir hilft, frei zu bleiben, dass dein Herz nicht bitter wird. Na, ihr wollt es noch nicht ganz glauben, ich sehe es. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Boah, das ist ein Programm, hä? Wisst ihr, dass Jesus das für dich gemacht hat, als du noch ein Feind des Kreuzes warst? Als du Späße gemacht hast über Jesus, über die Kirche oder sonst über irgendwas? Wer von euch kam heilig auf die Welt? Ich nicht. Ich nicht. Ich habe die Kirche gehasst. Ich habe den Pfarrer gehasst. Ihr wisst, wo ich als kleinen Jungen Tinte in Zweiwasser habe und alle hatten ein blaues Kreuz. Nur habe ich mir leider selber keins gemacht, wusste der Pfarrer wieder als Bauerle war's. Und als ich dann bei den Rockern war, haben wir dann 2-3 Tage durchgesoffen. Da warst du dauerbesoffen und gegenüber von unserer katholischen Kirche war ein Eiscafé. Ich habe da kein Eis gegessen, ich habe mein Weizenbier gezischt. Und dann kamen sie raus aus der Mittagsmesse. Und dann habe ich die nachgeäfft und geärgert. Und die hatten alle so Angst vor mir, die sind vorbeigewuselt. Vor den Teufeln dieser Welt. Oh, ich habe die gehasst. Die haben auch nicht geglaubt, dass ich mich bekehrt habe dann. Das war auch nicht wichtig. Nicht wichtig, was Menschen von dir glauben oder über dich glauben. Es ist wichtig, dass du weißt, du gehörst jetzt zu Christus. Und ich habe gemerkt, wow, Gott macht ein Programm mit mir. Ich hatte einen Arbeitskollegen, ich arbeitete im Lager 1990, letzte Geschichte, dann höre ich auf, versprochen. Und der war aus dem Osten, der hat einen Trabi dabei gehabt, nach der Wende. Ja, den will er verkaufen, sage ich, was willst du für den Trabi? Ja, 50 Mark. Sag ich, da, ja, wie lange hat er noch Versicherung und Steuer? Ja, noch 14 Tage. Sag ich, das ist cool, hier hast du einen Fuffi, der gehört mir. Bin ich rumgefahren mit dem Ding. Hat voll Spaß gemacht. Und dann kam unser LKW-Fahrer, der wollte das Ding eigentlich kaufen, das wusste ich aber nicht. Und dann habe ich dem das vor der Nase weggekauft und der hatte so eine Narbe hier, wieder Narbencheck haben wir den genannt. So eine große Messernarbe übers ganze Gesicht, der sah echt unheimlich aus. Also, und total verbittert. Und ja, gut, ich war frisch bekehrt. Damals habe ich noch Kampfsport gemacht und Bodybuilding. Ich habe keine Angst vor dem gehabt. Ich habe gesagt, komm vorbei, ich weiß, wie es geht. Und dann, wo ist der Bauer? Dem gebe ich. Ich war ganz frisch in der Firma. Erst ein paar Wochen. Und da sind alle gekommen. Wenn der kommt, der macht dich platt. Ich sage, das will ich sehen. Und dann kam er. Und dann haben sie gesagt, der kommt, der sucht dich überall. Ich sage, ja, sag ihm, wo ich bin, da am Lager. Und da kam er auf mich zu wie eine Rakete. Ich sage, Jesus, ich werde ihn jetzt wegbatschen. Ich habe schon eine Faust hinter dem Rücken gehabt. Der kriegt jetzt von mir eine Kopfnuss. Wie, aber ordentlich. Und ja, es tut mir leid. Auge um Auge, Zahn um Zahn, habe ich gedacht. So, Backe hinhalten, so weit bin ich noch nicht. Da kam der auf mich zu wie eine Maschine. Ich wollte gerade hier ausholen und ihm eine, puff. Da steht er vor mich, bleibt so stehen. Ich glaube, das war ein Engel, wo den gestoppt hat. Und dann guckt er mich so an. Sag ich, was gibt's? Ich war, weißt du, Adrenalin. Ich so, was ist los, Alter, was willst du von mir? Und er so, ja, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Und ich so, für was? Ich war richtig auf Aggro, weißt du, ich habe mich drauf, auf einen Fight eingestellt. Und dann steht er da. Ja, das ist okay, dass du den Trabi gekauft hast. Mehr wollte ich nicht sagen. Dreht sich rum, läuft weg. Wahre Geschichte. Da kommen meine drei Kollegen hinter den Paletten vor, gucken mich so an. Die waren schon 20 Jahre in der Firma. Alter, was hast du mit dem gemacht? Bist du ein Zauberer oder sowas? Das haben wir noch nie erlebt. Alle haben hier Angst, selbst der Chef hat Angst vor dem, der kriegt jedes Jahr eine Lohnerhöhung. Sag ich, weiß es nicht, keine Ahnung. Dann später habe ich gedacht, das ist cool, das gefällt mir, so machen wir das weiter, sagt Jesus zu mir, Thomas. Ihr wisst ja, Thomas, fing schon früh an. Ich sage so, Jesus, was gibt's denn? Sagt er, das war eine Ausnahme, weil du noch Welpenschutz hast. Aber in Zukunft geht es so nicht mehr. Ich sage, aber Herr, wenn der mich angreift, muss doch was machen. Du musst mir vertrauen. Mir vertrauen, sonst nichts. Aber ich werde es nie vergessen, was Jesus in der Lage ist zu tun. Was Jesus in der Lage ist zu tun. Glaubst du, dass solche Dinge möglich sind, wenn du glaubst und vertraust? Ich hatte Welpenschutz, den habe ich jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. Ich möchte kein Welpe sein. Ich möchte ein trainierter Wachhund sein in der Hand des Herrn. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Und Gott ist gut, der liebt dich. Und da habe ich gemerkt, wow. Und danach ist er mir ihr könnt euch nicht vorstellen, der hat Angst vor mir gehabt. Ist der Bauer da? Ja, ich gehe dann mal. Der wusste nicht, was da los war. Aber ich habe gesagt, danke Jesus, Gott sei Dank lässt der mir meine Ruhe. Gell? Ich hatte Eifer, aber wenig Einsicht. Kennt ihr solche Christen? Gott ist gut, er meint es gut mit dir. Und du musst nicht deine Faust ballen. Du kannst Gott vertrauen. Ja, du kannst Gott vertrauen und sagen, Herr, du bist mit mir. Und wenn dich einer auf die Backe schlägt, dann biete auch die andere da. Und wenn dir einer einen Mantel nimmt, dem verweigere den Rock nicht. Leute, es geht da. Ich habe das nie verstanden, jahrelang nicht verstanden. Es geht um die Bitterkeit in unserem Herzen. Die ist schädlicher für uns. Die Bitterkeit, die Wurzel der Bitterkeit ist für uns schädlicher als irgendein materiellen Gegenstand oder eine Ohrfeige, die wir mal kassieren oder wo wir was Materielles verlieren. Das kann nie das, was in uns an Bitterkeit, am Bösen passiert, wieder gut machen. Verstanden? Warum gibt es Mörder in dieser Welt? Weil das Böse sie übernommen hat, anstatt es zu vergeben, loszulassen. Und ich glaube, die Botschaft heute Morgen ist, deshalb beuge ich meine Knie vom Vater. Alles in unserem Leben dreht sich um die Kniebeugen. Kniebeugen, Kniebeugen, Kniebeugen. Der Anfang mit Kniebeugen ist, ich habe keine Lust, aber ich beuge meine Knie. Das ist der Anfang. Die Frucht muss sein, ich beuge meine Knie, Papa. Was ist dran? Geh und sag der einen Frau das Evangelium. Willst du dahin? Oder willst du den Rest deines Lebens mit Gott diskutieren? Was wäre, wenn? Hätte, hätte, Fahrradkette. Ist endlos. Ist endlos. Endlos, 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 endlos. Und dann manchmal benutzt Gott Umstände, um dich zu gebrauchen. Die sind nicht schön. Komm, die eine Geschichte noch. Gib doch mal noch Gnade. Wer gibt mir noch 5 Minuten? 15, 15, 20, 30. Ich habe noch 30 Minuten, passt. Okay, nein, Spaß. Du bist auf einer Pastorenkonferenz und jeder will sich profilieren. 25 Pastoren, einer wichtiger als der andere. Und ich war todtraurig und enttäuscht. Ich habe gedacht, was eine Enttäuschung, diese Konferenz. Und dann sagt Gott zu dir, und du wirst die letzte Predigt machen. Ich so, ich predigen? Ich predige denen gar nicht. Ich habe null Bock auf die. Da ist ja einer wichtiger wie der andere. Die haben sich öffentlich gestritten, wer jetzt predigen darf und wer nicht. Ich habe gedacht, ich bin hier im falschen Film. Und dann kommt der Oberpastor, der selbst einander und sagt, du machst die letzte Predigt. Du hast ja noch gar nichts von dir gegeben. Ja. Sag, Jesus, muss das sein? Ja. Und dann sagt Jesus mir, das wirst du predigen. Ich sage, nein, das werde ich nicht predigen. Nein, Herr. Ich bin auch durch den Prozess. Nein, Herr. Und Jesus hat mir gesagt, sag ihnen, sie tragen alle Masken. Da hast du Freunde. Ich hatte plötzlich 24 Freunde. Ich sage, ihr tragt alle Masken. Vor Gott, vor euren Frauen und vor eurer Gemeinde. Und Gott sagt, jetzt ist Schluss damit. Da hast du aber Spaß. Komisch, dass ich mit keinem von denen mehr Kontakt habe seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, warum. Doch einer hat sich nochmal gemeldet, das war ein Schweizer, der hat sich nochmal gemeldet. Aber nur einmal. Du musst eine Entscheidung treffen. Gehst du zu der einen Frau und sagst ihr das oder du diskutierst mit dem Herrn. Ich habe gesagt, okay, ich habe da null Bock drauf, aber danach hättest du eine Nadel fallen hören in dem Raum. Plötzlich war keiner mehr wichtig. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass es Sie befreit hat, dass es Sie berührt hat, dass es Sie verändert hat. Versteht ihr, was ich meine? Und manchmal bist du halt dann halt dieses Schild, wo Stopp draufsteht. Und keiner, der Auto fährt, liebt das Stoppschild, weil das genau das Gegenteil fordert von dem, wo du gerade Bock drauf hast, nämlich weiterzufahren. Aber Gott stellt manchmal Stoppschilder auf im Geist und warnt Leute. Und dann ist es eine Entscheidung entfernt. Beuge ich meine Knie und sage, Jesus, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille. Oder ich setze meinen Willen durch, was mir wichtig ist, was ich mag. Spürst du, wie sehr der Vater dich liebt heute Morgen? Spürst du, wie gut er mit dir meint? Ich habe euch ein Lied mitgebracht. Das hören wir uns noch an. Ich habe immer mal Lieder, die ich finde, wo ich einfach die Salbung spüre, wo ich die Gegenwart Gottes spüre, wo ich eine Botschaft spüre. Und das möchte ich euch heute vorspielen. Ihr dürft es genießen. Wenn es irgendwie geht mit der Quetsche, nehme ich das mit auf und mache es mit auf die Predigt hinten drauf. Und dann könnt ihr es genießen. Wie heißt die Band wieder, Bärbel? Ich habe schon wieder vergessen. Maverick, irgendwas. Maverick CD Musik. Maverick City Music. Ich habe die vorher nicht gekannt. Und das Lied heißt God Size Problems. Also, wenn du Probleme hast, die so groß sind wie Gott. Man kann es im Deutschen nicht übersetzen. Es gibt kein Problem, was so groß ist wie Gott. Aber manchmal stehen wir vom Berg und der ist manchmal ziemlich hoch. Und ich möchte euch das Lied als Segen mitgeben. Geht 10 Minuten, habt ihr die Zeit noch. Genießt dieses Lied, ist auf Englisch. Aber Bärbel wird vorher noch den Text übersetzen, beziehungsweise übersetzt vorlesen. Und dann lassen wir es laufen, okay?
So, ich lese euch kurz den Text vor. Und zwar heißt es da, wenn du ein Problem hast, das nur Gott lösen kann. Er kann es lösen, ja. Es gibt einfach Probleme, die nur Gott beheben kann. Es wird Momente geben, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich habe es immer wieder gesehen. Es gibt einfach Dinge, die nur Gott richten kann. Es gibt Kämpfe, die Fleisch und Blut nicht gewinnen können. Es wird Momente geben, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich kann es jetzt nicht sehen. Doch ich bin überzeugt, es gibt Probleme, die nur Gott lösen kann. Nicht durch Macht, nicht durch Stärke, sondern durch den Geist des lebendigen Gottes. Nicht mein Kampf, nicht mein Streit, sondern durch den Geist des lebendigen Gottes. Der Geist kümmert sich um dieses Problem, er kümmert sich darum. Ich habe einen Durchbruch erlebt, den ich nicht erklären kann. Ich fand Heilung verborgen in meinem Schmerz. Ich kenne einen Toten, der einst das Grab besiegte. Ich habe schon Wunder gesehen und ich werde sie wiedersehen. O, meine Festung, meine Zuflucht, immer noch ist ein starker Turm. Mein Helfer, mein Verteidiger, immer noch ist ein starker Turm. Ist er ein starker Turm. Jemand soll den Menschen sagen, alles ist möglich, keine Waffe wird Erfolg haben, immer noch ist er ein starker Turm. Meine Festung, mein Zufluchtsort, immer noch ist er ein starker Turm. Und so geht's dann nochmal weiter. Jemand soll den Menschen sagen, alles ist möglich. Der Teil wiederholt sich dann mehrmals. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich weiß, wo ich mich verbergen kann. Ich kenne meinen Zufluchtsort. Er ist immer noch ein starker Turm. Er ist mein Zufluchtsort. Er ist immer noch ein starker Turm. Vielleicht gibt es in diesem Raum jemanden, der mit unheilbarer Krankheit. Das klingt nach einem Gottproblem. Er kann es lösen. Vielleicht trägst du etwas mit dir herum, das du einfach nicht begreifen kannst. Das klingt nach einem Gottproblem. Er kann es lösen. Er ist schon dabei. Ich habe ein Gottproblem und er kann es lösen. Er ist schon dabei.
Don't make sense. I've seen it happen. Please. like I got a problem. You can solve it. Come on, sing.